Elektroautos machen Haarausfall. Windräder stoppen die Erdrotation und Solaranlagen erwärmen übrigens das Klima. Nee, keine Angst, ihr seid nicht falsch abgebogen. Ihr seid immer noch bei einer neuen Folge von Alles wird Strom. Und hier läuft nicht alles grundlegend falsch, sondern wir haben heute ein bisschen eine unterhaltsame Folge, denn die aber auch gleichzeitig sehr spannend ist, denn wir schauen uns tatsächlich solche Aussagen mal genauer an, die ja täglich tausendfach auf Social Media geteilt werden und auch 10.000, 100.000-fach aufgerufen werden, sprich ganz viele Menschen glauben das vielleicht auch noch. Also es geht rund um Photovoltaik, Windkraft, Stromnetze, Batteriespeicher, Elektroautos und natürlich allgemein die Energiewende. Und wir wollen niemanden bloßstellen. Uns geht es darum, diese Aussagen einzuordnen und zu erklären, woher diese Mythen eigentlich kommen und was der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik dazu sagt, weil wir wollen ja Fakten und nicht irgendwelche Meinungen oder Stimmungen bei so einem wichtigen Thema. Ich bin Robin und bei mir ist mein lieber, wie soll ich das sagen, Bullshit-Bingo, so nennen wir das heute, Kollege Felix. Hi Felix.
Moin, ich grüße euch.
Also das wird, glaube ich, richtig spannend und ich bin heute im gleichen Boot wie ihr. Ich weiß nämlich von gar nichts. Felix hat das alles komplett vorbereitet und konfrontiert mich jetzt auch mit diesen Aussagen. Und das heißt, ihr bekommt also ganz ehrliche, direkte Reaktionen oder schockierte Meinungen, was auch immer jetzt gleich passiert. Es wird lustig, spannend, schön passend für unsere kleine Sommerpause auch. Und wir bedanken uns natürlich an unseren heutigen Sponsor dafür, dass er die Folge möglich gemacht hat. Diese Folge wird präsentiert von Fissmann. Seit 1917 wurden sie schon als Heiztechnikhersteller gegründet, also ein absolutes Traditionsunternehmen. Inzwischen sind sie ein weltweit führender Anbieter für effiziente Heizung, Energie und Klimatechnik. Und es gibt Wärme und Strom, alles aus einer Hand, ja, von der einzelnen Lösung bis zum perfekt abgestimmten Gesamtsystem. Und statt tausend einzelner Apps ist alles schön übersichtlich in einer App. Ja, ein wichtiger Baustein ist auch der Vito Charge VX3 Stromspeicher. Der ist modular aufgebaut und wird in Europa gefertigt. Der speichert überschüssigen Solarstrom, wenn ihr ihn gerade nicht gebrauchen könnt. Und dann, wenn ihr ihn nutzen wollt, dann stellt er den Strom zur Verfügung. Und dank besonders sicherer und langlebiger Lithium-Eisenphosphat-Zellen, intelligentem Energiemanagement und einer Software, die die Speicherkapazität langfristig hochhält, aber auch die PV-Erträge optimiert, holt der VX3 das Beste aus eurem erzeugten Strom heraus. Das Design ist ausgezeichnet und auch genial, denn auch in kleinen Technikräumen passt er mit seinen nur 25 cm Tiefe sehr gut rein und er wächst mit den Anforderungen, denn durch die Kaskadierung mehrerer Systeme lässt sich die Speicherkapazität auf bis zu 75 Kilowattstunden erweitern. Ist also auch ideal für größere Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder auch kleinere Gewerbeanwendungen. Es gibt auch eine Ersatzstromfunktion optional dazu. Dann werden wichtige Verbraucher auch beim Netzausfall weiter versorgt und für zusätzliche Sicherheit gibt es bei Aktivierung des Fernzugriffs eine Produktgarantie von bis zu 10 Jahren. Schaut euch die gesamte Produktpalette von Fissmann an. Link ist im Beschreibungstext und in den Shownotes.
Ja, moin. Es ist schön, dass wir heute mal darüber sprechen können, was es eigentlich für einen Unsinn gibt. Ihr wisst ja, liebe Leute, ich bin bei Social Media sehr aktiv und auch bei TikTok und Instagram natürlich und YouTube auch. Aber bei TikTok habe ich jetzt mal so ein paar Perlen der Unterhaltung rausgesucht, die wir uns heute anschauen werden, beziehungsweise wo wir heute diese Sätze kommentieren werden. Und dazu werden wir ein bisschen anders vorgehen als sonst. Normalerweise haben wir ja nur Gesprächsgäste oder reden hier nur. Heute machen wir das so, dass für die Leute, die nur zuhören, wir die Sachen natürlich ausführlich vorlesen und auch erklären wollen. Und für die, die zuschauen wollen, denen zeigen wir tatsächlich diese Aussagen, damit ihr seht, dass die auch tatsächlich irgendwo geschrieben wurden, sowie dann die Erklärungen dazu, also sprich Grafiken vom Deutschen Wetterdienst oder auch die Entwicklung der Batterieausbaus weltweit oder auch die Recyclingquoten etc. Also was man alles so haben kann, damit man diese Mythen auch entkräften kann. Tatsächlich, wenn ihr diese Grafiken sehen wollt, nochmal im Speziellen, ein paar von meinen Vorträgen oder so ein paar Sachen sind in meinen Vorträgen auch online. Da könnt ihr euch das auch nochmal bei YouTube angucken, ganz entspannt. Und heute geht es aber vor allen Dingen um diese Falschaussagen. Und dazu werde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen, lieber Robin, und hoffe, dass das funktioniert, weil das ist jetzt das erste Mal, dass wir das so machen.
Ich sag noch kurz was dazwischen, du teilst mal in Ruhe. Und zwar, ihr könnt uns auf YouTube natürlich entweder nur per Audio oder natürlich auch per Video sehen. Das geht da beides bei YouTube. Übrigens auch, damit ihr es einfach mal wisst, wir sagen das, glaube ich, selten, bei Spotify kann man uns auch in Audio- und in Videoform sehen und hören. Allerdings kleine Info, immer Dienstag 17 Uhr kommt ja eine neue Folge und bei Spotify ist das Video dann wahrscheinlich meistens erst Mittwoch verfügbar. Das dauert immer ein bisschen, wir können es bei Spotify erst ein bisschen später hochladen und dann steht das ein bisschen später zur Verfügung, nur dass du es mal wisst. Und wir arbeiten auch daran, ich würde jetzt mal so mich weit aus dem Fenster rauszulehnen, dass wir ab wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auch bei Apple Podcast nicht nur per Audio, sondern auch per Video zu sehen sind. Und da könnt ihr jederzeit praktisch hin und her schalten, wie euch das gerade gefällt. Also Video kommt tatsächlich auch auf alle wichtigen Podcast-Plattformen. Und ja, genau. Guck mal, jetzt habe ich doch die Zeit gut überbrückt und man sieht jetzt deinen Bildschirm.
Ja, super. Ich freue mich total, weil ich habe nämlich hier, wir hatten ja auch den Özden Terli hier, den Klimatologen, der die ARD-Sendung zum Klima macht, beziehungsweise zum Wetter macht, ne? Wetteransagen macht. Und ich hatte letztens einen Vortrag vor einem Dreivierteljahr ungefähr und da kam ein Installateur danach zu mir und meinte, hey, toller Vortrag, aber das mit diesem CO2, das ist totaler Quatsch, ja, das ist eine Riesenlüge, man braucht CO2 zum Leben. Deswegen ist das auch das Erste gewesen, was sich rausgesucht hat. Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel und das ist so verrückt. Also jetzt auch für die Leute, die jetzt sagen, oh, da bin ich ein bisschen skeptisch und ich glaube da nicht so ganz dran mit dem CO2, das kann der Mensch eigentlich gar nicht genug machen. Da stehen dann hier Sätze wie, die Klimalüge ist entlarvt, CO2 ist Leben. Na, das hat dann ja jemand geschrieben.
CO2 ist Leben, ist das so, ja?
Genau, ja. Und CO2, das ist ja auch das Perfide, dass tatsächlich CO2 ja auch gebraucht wird von den Pflanzen. Das Problem
natürlich
an sich ist ja einfach nur die Konzentration. Also zu viel ist nicht gut. Ne? Also ich sag mal so, Wasser ist Leben, aber wenn du bis zum Hals im Wasser stehst und es dann noch höher geht, dann ist es irgendwann zu viel Wasser, sage ich jetzt mal so. Ne?
Stimmt, stimmt. Und wenn das Wasser zu weit über den Hals geht, dann wird es irgendwann doch tödlich, wenn man zu lange unter Wasser ist. Aber es würde keiner auf die Idee kommen und sagen, Wasser ist allgemein grundsätzlich schädlich, ne? Sondern man muss differenziert auf die Dinge schauen.
Und das Verrückte ist, woher kommen denn diese Sachen? Ne? Es gibt ja viele Institutionen und es gibt viele sehr, sehr, sehr wohlhabende, auch Ölmilliardäre aus den USA. Einer der Ölmilliardäre heißt Charles Koch, der hatte auch bis vor einigen Jahren noch einen Bruder. Die beiden haben zusammen das Heartland-Institut gegründet, ein Think Tank der fossilen Industrie, könnte man auch sagen, weil dass es den Klimawandel nicht gibt, das kann ExxonMobil oder was nicht auf seine Homepage draufschreiben. Das heißt, also wissenschaftliche Fakten haben doch auch noch einen Teil, einen Wert. Und der hat dieses Hartl-Institut gegründet, hat das mit ganz viel Geld ausgestattet. Und diese ganzen Dinge, die wir euch jetzt hier erzählen, die haben wir natürlich jetzt über die ganzen Podcast-Plattformen des letzten anderthalb Jahre gesammelt. Ja, und wir haben ja die Bücher von Christian Stöcker gelesen, von Claudia Kempfert, Kurzschluss, das neue Buch, oder auch Strom, das Buch von Tim Mayer. Und das sind unfassbar viele Sachen. Deswegen ist diese Folge auch so cool, weil wir packen jetzt eigentlich, ich sag mal so, weiß ich nicht, 5 oder 10 Folgen, alles in eine Folge rein, anhand dieser zum Teil sehr abstrusen Aussagen. Und das Ding ist, dass dieser Charles Koch jetzt auch im letzten Jahr, vorletzten Jahr, hat er sein Hartland-Institut nochmal mit $4 Milliarden ausgestattet, hat dafür ein Gesetz geändert, damit diese Organisation keine Steuern zahlen muss, hat er seine ganze Macht spielen lassen. Das zeigt auch so ein Stück weit, was passiert, wenn Menschen zu viel Macht haben. Also Koch Industries ist einer der größten Petrol-Konzerne der Welt, hat auch mit Abstand die meisten Klagen gegen sich laufen wegen Umweltverschmutzung, auch die meisten Strafzahlungen wegen Umweltverschmutzung zahlen müssen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Und dieser Charles Koch, beziehungsweise auch die anderen großen Multikonzerne, die im Ölbereich unterwegs sind, oder auch andere große Milliardäre, die da reich geworden sind. Das ist ja eine der bestverdienendsten Branchen der Welt, beziehungsweise seit ungefähr 70 oder 100 Jahren einfach unfassbare Gewinne, die dort anhäufen, mit $3 Milliarden pro Tag über die letzten 30, 40, 50 Jahre, wenn man das so inflationsbereinigt, wahrscheinlich sogar in der Vergangenheit sogar noch ein bisschen mehr. Und wir subventionieren denen auch noch, dass die Gewinne, die sie haben, 3 Milliarden am Tag Gewinn, das ist ja wahnsinnig viel, ungefähr 1 bis 1,2 Billionen im Jahr, subventionieren wir mit direkten Subventionen mit 1,4 Billionen pro Jahr. Und die haben ein unfassbares Interesse daran, dass wir diesen menschengemachten Klimawandel überhaupt nicht ernst nehmen, beziehungsweise ihn ja leugnen oder auch überhaupt gar keinen
Bock haben,
mit diesem Thema zu beschäftigen. Genau. Mhm. Und das ist unfassbar eigentlich, wie weit die gekommen sind. Das sind mittlerweile, ganz kurz, ich sag's nur zu Ende, einige hundert Organisationen weltweit. Also wir kennen in Deutschland zum Beispiel EIKE, ist auch so ein Ableger davon, eine Organisation weltweit, die mit mehreren Hunderten und über 1500 Mitarbeitern weltweit Vollzeit Desinformationen zu dem Klimawandel und zu sauberen Energien verbreiten, weil das Geschäftsmodell, und das klingt einfach, klingt absurd, aber das Geschäftsmodell dieser Ölkonzerne und der ölexportierenden Länder geschützt werden soll. Und wenn man so viel Geld verdient, spielt es eigentlich auch kaum eine Rolle, wenn man da einfach, sag ich mal, über unendlich große finanzielle Mittel verfügt, spielt es auch gar keine Rolle, wie man das macht, sondern man möchte einfach nur, dass so weiterläuft wie bisher. Und durch diese extreme Konzentration von Macht und Geld, also Geld und Macht geht einher, haben sie es tatsächlich geschafft, über Kampagnen, die schon in den 80er Jahren anfingen, in den USA den Menschen in die Köpfe zu knallen, dass das alles nicht so schlimm ist, dass es das gar nicht gibt. Und eine Sache davon ist halt dieses CO2 ist Leben. Gibt auch ein ganz berühmtes Buch darüber, wo er sagt, naja, CO2 und das Pflanzenwachstum wird angeregt durch mehr CO2. Pflanzen werden mit CO2 gedüngt und dann würde das alles schon gut werden, weil dann haben wir einfach mehr Pflanzenwachstum und dann ist das alles gar nicht so schlimm. Und das ist so verrückt eigentlich, dass man, weil man ja der Wissenschaft tatsächlich den Kampf angesagt hat, dass es einem nur Angst und Bange wird. Und bei der Social Media gibt es tatsächlich sehr viele, die das sagen, dass CO2 überhaupt gar kein Problem ist, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Und das alles so zusammengefasst macht einem etwas Angst, weil die Physik dahinter, die ist eigentlich relativ simpel. Die kann man auch ganz gut verstehen. Man hat die Physik, die man benutzt im Alltag, also die habt ihr alle in eurem Handy, sage ich mal. Ja, da ist WLAN drin. Ne? WLAN funktioniert auch. Da würdet ihr nicht auf die Idee kommen, nur weil ihr das nicht im Detail mir erklären könnt, würdet ihr niemals auf die Idee kommen zu sagen, hey, das WLAN im Handy, das gibt's nicht. Ja? Da würdet ihr mit mir nicht anfangen zu diskutieren. Hier beim Klimawandel und beim CO2 ist es tatsächlich gelungen, weil es nicht so richtig greifbar ist wie so ein Handy oder zum Beispiel das Wasser bei 0 Grad friert oder so. Ja, da ist es tatsächlich gelungen, den Menschen das in die Köpfe zu setzen mit ganz, ganz, ganz viel Geld und Geduld und halt auch Social Media. Und das ist wirklich total krass so. Und deswegen da muss man, ja. Genau.
Dabei ist jetzt wichtig, weil Felix kann ja jetzt vieles erzählen, ja, sag ich mal. Da müsst ihr sowieso, das kann man ja auch mal jedem nochmal sagen, ihr sollt ja auch nicht 1:1 einfach jetzt übernehmen, was wir euch sagen, sondern wir bitten natürlich auch, bitte setzt euch mit dem ganzen Thema auseinander. Und das ist alles aufgearbeitet, das sind Quellen und Fakten. Da möchte ich euch bitten dann, wenn ihr euch das nochmal näher anschauen einlesen wollt, was Felix da so erzählt, dann kann ich euch da gerade dieses Männer, die die Welt verbrennen von Christian Stöcker empfehlen, der das wirklich mit allem drum und dran aufarbeitet. Also wir sind jetzt praktisch die, die es euch nochmal versuchen, ein bisschen unterhaltsam einfach rüberzubringen. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt kein Geschwurbel oder sowas. Und Felix kann ja sonst was erzählen. Das kann man alles eben nochmal nachlesen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig.
Oder,
so.
Ja, genau.
Ja?
Oder ihr könnt euch auch die Folge anhören mit Özdemir Terli. Da
ja,
hat
genau,
er diese Erderwärmung einmal ganz schön erklärt, was da eigentlich passiert. Dass so eine Art Wärmestrahlung auf die, was heißt so eine Art, ne? Bestimmte Strahlung kommt von der Sonne, das ist einmal Licht, das ist Wärme und natürlich auch noch andere Strahlung. Und diese Wärmestrahlung, die kommt mit einer bestimmten Wellenlänge bei uns an. Und alle Körper absorbieren im Grunde ein Stück weit diese Wärmestrahlung und geben die wieder ab. Es ist egal, ob das eine Glaskugel ist oder ein Stein ist oder die Erde selber. Und in einer längeren Wellenlänge wird diese Wärmestrahlung wieder abgegeben. Und diese Treibhausgase, unter anderem CO2, da gehört ja auch Methan und andere Sachen dazu, die können diese Wärmestrahlung aufnehmen und wieder abgeben. Das ist eine Eigenschaft, die haben nicht alle Gase, sondern nur so 5, 6, 7 Stück, also diese Treibhausgase, wie besagt. Und das wurde schon 1824 beschrieben von einem Mathematiker, dass es dort so eine Art Wärmeeffekt geben muss, weil sonst wäre die Erde viel kälter. Und eine Frau, Mrs. Foot, hat Onise Foote oder Foot, kann man auch sagen, eine Amerikanerin, hat das dann bewiesen, dass einige Gase, zum Beispiel Wasserdampf oder CO2, diese Eigenschaft haben. Und wenn davon zu viele da sind, dann wird es auf der Erde zu warm. Das ist eigentlich total cool, dass wir das haben, weil sonst wäre es hier alles Eis. Und also das meiste Wasser wäre Eis und wir könnten so, wie wir es jetzt haben, nicht leben. Wenn wir aber dann zu viel haben, dann wird es zu warm, also zu heiß, sogenannte Heißzeiten, die es auch wohl schon mal gab, aber das ist schon einige Millionen Jahre her. Also die wollen wir eigentlich nicht zurückhaben, weil dann einfach das Pflanzenwachstum selbst mit viel CO2 irgendwann dann an die Grenzen kommt. Und dann ist es auch für die Pflanzen irgendwann zu warm und dann hast du kein Pflanzenwachstum mehr und du hast keine Ernährungsmöglichkeit der Menschen mehr. Und das ist wirklich brutal. Und aber muss man auch sagen, es ist extrem erfolgreich. Da gibt es ja auch diesen Satz von wegen alle Wissenschaftler oder nicht alle Wissenschaftler sind sich einig.
Genau.
Das kommt auch aus einer amerikanischen, kommt auch aus der amerikanischen Medienlandschaft, wo eine Liste von, ich glaube, 150 Wissenschaftlern rausgegeben wurde, angeblich. Und es wurde in den Magazinen damals gedruckt und alle Magazine sind drauf angesprungen. Und dann stellte sich raus, dass auf dieser Liste von diesen über 100 Wissenschaftlern teilweise Leute standen, die damit nichts zu tun hatten und teilweise das gar keine Wissenschaftler waren und nur, also wirklich Katastrophe, aber das Ding war einmal draußen, diese Nachricht war einmal draußen und das hält sich hartnäckig genauso wie das CO2.
Ja, und der Gag ist, jetzt könnte man ja auch, genau, jetzt könnte man, ja, man könnte jetzt auch unterstellen und sagen, naja, also das klingt jetzt aber auch schon nach einer verrückten Verschwörungstheorie, die du hier auftust. Ja, da kommen irgendwelche Leute und machen hier Pseudowissenschaft. Also ganz ehrlich, ja, könnte man ja auch als Kritiker sagen, aber
ja,
da kann ich
ja
auch nur jedem sagen, Leute, es gibt ein ganz wichtiges Sprichwort und es stellt sich immer wieder raus, dass man da auf Wahrheiten stößt. Follow the money, also einfach dem Geld folgen und dann, sage ich mal, dann werfen vielleicht gewisse Menschen, die sowas verteidigen, vor, ja, ja, ihr wollt ja nur eure Wärmepumpen und Solarmodule und sonst was alles verkaufen. Ja, aber dieses Geschäft des Verkaufs der Energiewende, sage ich jetzt mal, ist ein Pups-Furz-Klein-Mini-Quatsch-Geschäft im Vergleich zu den Multimilliarden, die Öllobby,
genau,
die Fossillobby,
genau,
täglich und macht. Das kann man nicht vergleichen. Das ist wirklich,
genau.
Also, und dann sage ich mal ganz ehrlich, Leute, dann ist es kein gutes Argument zu sagen, naja, die paar Millionen, ja, die da die erneuerbare Energiewirtschaft macht, gegen die Milliarden, die Fossillobby macht. So. Also es gibt einfach eine völlig nachvollziehbare, logische Motivation dieser Fossillobby, zu versuchen, ihr Geschäftsmodell zu halten. Und sie halten es nur, sie
verlieren es sonst
an die Energiewende, wenn
aber die Argumentation,
ich mal, ja.
Genau, aber die Argumentation ist verrückt, weil es ist gelungen, genau es umzudrehen. Also die Klimaforschung weltweit hat ungefähr 500 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro ungefähr kostet die. Also da gibt es Forscher, die davon leben, ja, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es ist gelungen zu sagen, hey, die erneuerbaren Energienunternehmen wollen nur Geld machen und diese Forscher wollen nur Geld machen. Und wir wollen sozusagen hier die Leute abzocken mit erneuerbaren Energien, mit sauberen Energien, weil das eigentlich alles Quatsch ist. Und das ist das Verrückte.
Richtig.
Die Abzocke findet seit zig Jahren eigentlich auf der anderen Seite da statt. Und es ist gelungen, das umzudrehen. Und das ist wirklich auch aus psychologischer Sicht ein ziemliches Phänomen, zu sagen, hey, die Forscher da, das ist irgendwie so eine grüne Verschwörung, die wollen uns nur das Geld wegnehmen. Und dabei sind diese
dabei
Menschen,
die
es sind ungefähr 22.000 Forscher, genau, es gibt so 21.000 Forscher, die sich wirklich explizit mit diesem Thema beschäftigen.
Ja.
Diese Forscher, die wollen den Menschen ja auch ein Stück weit helfen, weil bei der Medizin ist es ja auch so, das ist ja nichts anderes als Wissenschaft. Da gibt es Wissenschaftler oder Mediziner, die Dinge rausfinden, die es erforschen, um zum Beispiel Krankheiten zu heilen. Ja, und dann sagt man, okay, jetzt gibt es eine neue Therapie dafür, für jetzt zum Beispiel Alzheimer oder Krebs. Ja. Und dann ist das die Wissenschaft, die wir gerne nehmen, die wir anerkennen, weil wir wissen, okay, wenn wir das jetzt unterstützen, nach vorne bringen, dann gibt es viel, viel weniger Tote auf der Welt, vielleicht in ein paar Jahren. Wenn so BioNTech das schaffen würde, eine Krebstherapie hinzubekommen, die fast alle Krebsarten bekämpfen kann. So, und das wäre, ist die Wissenschaft, die wir toll finden, die nehmen wir. Aber wenn es unbequem für uns wird, dann sagen wir auch, nee, da will einfach irgendjemand nur Geld verdienen, obwohl BioNTech wahrscheinlich auch Geld verdienen will, ja. Da ist es dann sozusagen etwas Böses, etwas Schlimmes. Und das ist wirklich auch phänomenal psychologisch interessant, wie das gelingen konnte, solche wissenschaftlichen Fakten, die überall ja auch viel Anerkennung finden. Also jeder geht zum Arzt, wenn er krank ist oder irgendwas hat, der Blinddarm oder weiß ich nicht was. Und da wird man keine 100 Meinungen einholen. Wenn 10 Ärzte zu dir sagen, ja, du hast hier im Blinddarm, müssen wir sofort operieren. Beim dritten würdest du ja sagen, okay, dann mache ich das mal lieber. Oder beim zweiten, weißt du, was ich meine? Und dann würdest du ja nicht sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal zu meinem Metzger, der kennt sich ja auch aus mit Innereien und Blinddärmen, dann frage ich den doch jetzt mal. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Dann lädt man einen Kopalla in eine Talkshow ein und setzt den neben einen Latif, ja, einen Klimaforscher, einen hochrenommierten Klimaforscher, und dann wird so getan, als wenn der eine genauso viel Ahnung hat wie der andere, und das ist einfach das eine ist eine Meinung und das andere ist aber wissenschaftlicher Standard, und das ist wirklich total gefährlich. Aber wir müssen jetzt auch weitermachen, darüber können wir, glaube ich, noch 2 Stunden reden.
Ja, genau, richtig. Auch übrigens, halt, wenn wir es nicht durch ganz viel schaffen, irgendwann müssen wir mal die Folge dann auch beenden, dann genau, gibt es einen zweiten Teil dann noch. Könnt ihr euch
genau
machen. Oh Gott. Es gibt nicht genug Sonne. Oh Gott.
Genau, es gibt nicht genug Sonne und Wind. Ne? Das hatte ich irgendwann unter den Kommentaren stehen. Und ich habe mit Professor Krauter ja Videos gemacht, und auch mit anderen Leuten haben wir ja auch schon hier Videos gemacht, mit dem Holger Neuhaus, Professor Neuhaus vom Fraunhofer Institut, der führend dort ist im Bereich Photovoltaikforschung. Und dann hat er mal gesagt, so Felix, es gibt so viel Sonnenenergie, also der Wind ist eigentlich nur ein Teil der Sonnenenergie, dass wir es uns zu den Ohren rauskommt, wenn wir nur einen Teil davon nutzen könnten, beziehungsweise auch speichern können. Das ist so gigantisch viel Energie, dass man sich wundern muss, warum eine Energiewende oder auch die Nutzung von Wind und Sonne nicht noch viel mehr passiert ist. Also früher hatten wir Holz als Hauptenergielieferant, aber auch der Wind. Also in Holland, überall hast du Windmühlen gehabt, ne, vor 400, 500 Jahren. Und das hast du hier und in Deutschland auch. Also da haben wir den Wind eigentlich schon genutzt, und da wussten wir, hey, das funktioniert super. Jetzt soll das eigentlich aber nicht mehr
aber
funktionieren,
guck mal, wie absurd,
obwohl die Technik sich viel weiter entwickelt hat. Also,
weißt du, wenn jetzt sagen musst, es gibt nicht genug Öl. Dann sagen wir, ja, okay, das kann man sich ausmalen, es gibt vielleicht nicht genug Öl, es gibt vielleicht nicht genug Kohle, ja, wahrscheinlich gibt es jetzt nicht unendlich viel Kohle, und die geht irgendwann aus, ja, und wahrscheinlich, genau. Ist es so, aber es gibt nicht genug Sonne, und außerdem, mal angenommen, es wäre so, dass die Sonne irgendwann ausgeht, sagen wir einfach mal so, dann müssen wir uns sowieso ja gar keine Gedanken um gar nichts mehr machen, weil dann geht sowieso das Licht überall aus, dann gibt es kein Leben mehr auf der Erde,
genau.
Also dann haben wir sowieso keine Probleme mehr, und ich mache jetzt mal eine ganz schwachsinnige Gegentheorie, wenn die Sonne, sag ich mal, begrenzt wäre, wäre es ja unglaublich wichtig, dass wir möglichst viel von dieser Energie noch schnell einfangen.
Genau, also man muss sich vorstellen, wir haben ungefähr Energiebedarf der Welt, Energieverbrauch sind so 16 Terawatt an Energie, die dort benötigt wird. Die Sonne liefert 23.000 Terawatt. Also das ist ein zigfaches, ein hundert, ein tausendfaches an Energie. Alleine der Wind auf der Erde hat so 20 bis 80 Terawatt an Leistung, der so über die Erde wabert. Und das ist auch ein Vielfaches von den Gesamtweltenergieverbrauch.
Das ist der kleine Punkt, ihr müsst euch die Grafik anschauen.
Genau, also
der kleine Punkt
und bei dem Energieverbrauch, also bei diesen 16 Terawatt, da ist halt Fahren dabei, da ist Heizen dabei, da ist alles dabei. Ja? Da ist nicht nur Autos oder
Stromverbrauch,
nicht nur
selbst,
Strom oder so, sondern es ist alles dabei.
Alles an Energie.
Genau, und das ist eigentlich total verrückt, weil das eigentliche Problem ist ja diese Speicherung bei Sonne und Wind. Und das ist der einzige Vorteil, sag ich mal, den die Fossilen gegenüber dem regenerativen System haben. Die buddel ich halt aus, kann die irgendwo hinlegen, und dann kann ich sie irgendwann nutzen, wenn ich es brauche. Ne? Ja. Das System aber
also
total...
Also wie eine vollgeladene Batterie, die du aus der Erde rausbuddelst.
Genau. Also, ja, so ein bisschen.
Im Prinzip,
ne?
Oder?
Aber ich kann natürlich auch nicht so viel nutzen davon. Ne? Also ich kann ja immer nur die Hälfte, wenn es gut läuft, nutzen. Also bei Kohle oder was, 30-40% der Energie, die drin ist, kann ich nutzen. Beim Öl, beim Auto sind es 25%.
Weil der Rest in Wärme verpufft. Ja.
Genau, weil das einfach in der Wärme verpufft. Also die Sonne an sich ist eigentlich ausreichend da und das machen sich viele nicht klar. Man muss es halt nur speichern können. Oder man könnte natürlich auch ein großes Solarband um den Äquator machen, da wo immer die Sonne scheint, und dann große Leitungen nach Nord und Süden schicken. Dann hätten wir auch sozusagen 24/7, weil irgendwo scheint immer die Sonne. Ne? So, und dann hast du solche Entwicklungen wie in China mit den 800 kV-Leitungen, so ein neues Stromsystem mit HGÜ-Leitungen, wo man eigentlich extrem große Mengen Strom über riesige Distanzen verschicken kann. Über 1000 Kilometer haben die gerade mal 1% Verlust. Und wo dann das in die logische oder in das Mögliche kommt, in das technisch Mögliche kommt, tatsächlich so ein Solarband um die Erde rumzumachen. Und das ist ein Witz an Fläche, der eigentlich solartechnisch benötigt wird, um die ganze Welt mit Energie oder Strom zu versorgen. Ne? Also das ist auch vom Verhältnis her total irre. Okay, aber kann man auch noch lange drüber reden. Nächstes Thema. Die Dunkelflaute ist den ganzen Winter. Wie kann man nur so doof sein, die Atomkraftwerke abzustellen? Also Dunkelflaute ist ein unlösbares Problem, habe ich hier mal aufgeschrieben.
Also praktisch die Sonne scheint nicht und dann ist dunkel, dann haben wir keinen Strom,
genau.
Und dann seid ihr doof, wie soll das dann funktionieren, so nach dem Motto.
Genau, also es gibt viele Leute auch bei Social Media, die sagen, man braucht unbedingt Atomkraftwerke, um sozusagen bei der Dunkelflaute dann die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Was, wo wir später noch drauf eingehen, auch noch völliger Unsinn ist. Aber Dunkelflaute ist den ganzen Winter. Und dann habe ich gedacht, okay, im Winter hast du eigentlich ja relativ viel Wind. Ja, also bin ich mal habe ich das mal gegoogelt und habe mal hier beim dortmundischen Wetterdienst eine schöne Grafik gefunden. Da wurde mal der Kapazitätsfaktor ermittelt über die Jahre 1995 bis 2015. Und das ist, bleibt so. Ne? Also es ist ähnlich wie heute. Wir haben im Winter in Deutschland extrem viel Wind, teilweise viel zu viel Wind. Also wir haben Tage nur mit den paar Windrädern, die wir jetzt haben, das sind so 32.000 Windräder in Deutschland auf dem Festland, wo wir Tage haben, wo über 100% der Last und des Strombedarfs sozusagen von den Erneuerbaren und dann vor allen Dingen von der Windenergie geliefert wird. Das heißt, wir haben mehr Stromproduktion, als wir eigentlich brauchen, nur mit richtig stürmischen, windigen Tagen oder Nächten. Ja? Und das heißt, im Winter haben wir sehr viel Wind und im Sommer, da haben wir natürlich viel mehr Sonne. Da ist der Wind ein bisschen runter, da ist auch Wind, das ist nicht so, dass da kein Wind ist, aber das geht runter. Und im Winter hast du natürlich wenig Sonne. Und die Leute denken aber immer, erneuerbare Energien sind nur Photovoltaik. Und wenn man diese beiden Kurven übereinander legt, also den Wind im Winter und im Sommer ein bisschen weniger und die Sonne im Winter wenig, aber im Sommer viel. Wenn man das so übereinander legt, dann hat man plötzlich eine Überlappung dieser beiden erneuerbaren Energien und die läuft relativ gut. So 80-90% des Jahres haben wir im Grunde Sonne und Wind im ausreichenden Maße zur Verfügung. Und dann gibt es aber so ein paar Tage, das ist die sogenannte Dunkelflaute, wo er jetzt sagt, es geht ein halbes Jahr, er kennt es nicht, ja, also du warst ja auch bei euch in Berlin, das weiß ich, ich komme da ja an und im Winter, also eigentlich von September bis April scheint da ja keine Sonne, das weiß ich. Ne?
Kennt
ist
man,
ja klar.
Weiß man,
also,
klar,
kennt,
natürlich
kennt
gar
man
nicht.
Bei uns in Hannover
ist immer dunkel.
Ist ein bisschen anders, da ist ein bisschen heller, ne, so. da ist es natürlich Unsinn, ne, also jeden Tag geht die Sonne auf, nur ist ja die Frage, wie
viel.
Ja,
es gibt
viel
natürlich
Intensität
diese Phasen, da hat man zu wenig Wind und zu wenig Sonne, das muss man ja
genau,
ganz klar
sind
sagen.
Genau, und das sind die sogenannten Dunkelflauten und da habe ich mir das mal angeguckt.
Die sind halt nicht monatelang,
Vom Deutschen Wetterdienst und das ist total irre. Das ist eine Grafik vom Deutschen Wetterdienst, wo wir die Abstände von mehr als 48 Stunden uns angucken. Wie viele Abstände von mehr als 48 Stunden, weil das ist so das, wo es dann eng wird. Irgendwann sind dann die Batterien leer, irgendwann müssen dann wirklich Kraftwerke anspringen. Und wenn wir den Wind an Land nehmen, haben wir ungefähr 23 Perioden, wo wir zu wenig Wind haben an Land, um uns komplett zu versorgen. 23 Perioden länger als 48 Stunden, das ist richtig viel. Wenn man jetzt aber den Wind an Land und am Meer nimmt, dann reduziert sich die Zahl auf 13 Mal im Jahr, wo wir zu wenig Wind haben. Und wenn wir jetzt die Sonne noch dazu nehmen, dann haben wir zweimal im Jahr ungefähr eine Periode von mehr als 48 Stunden, wo wir zu wenig Wind und Sonne haben. Das heißt, Das sind zweimal im Jahr, nur auf Deutschland betrachtet, wo wir tatsächlich auch mit Batteriespeichern nicht mehr so locker flockig mal über diese Tage rüberkommen. Weil es sind oft Tage im Winter, wo wenig Sonne ist und auch wenig Wind weht. Und die sind meistens so 3, 4, 5 Tage mal am Stück. Dann hast du vielleicht wieder 2 Tage ein bisschen mehr Wind, ja, oder auch ein bisschen mehr Sonne. Und dann sind es wieder 3, 4, 5 Tage am Stück. Im Jahr sind das so zwischen 15 und 20 Tage, wo wirklich viel zu wenig da ist. Ja?
Mhm. Wir reden also über höchstens 20 Tage im Jahr.
Also wir reden so über 10, 20 Tage im Jahr, wo wir wirklich ein richtiges Problem haben und wo diese Dunkelflaute tatsächlich ein Problem ist, wo wir Gaskraftwerke brauchen, wo wir Biogaskraftwerke brauchen.
Aber das scheint ja nicht unlösbar. Also 20 Tage, sagen wir mal, das Maximum klingt für mich, klar, monatelang klingt schon so, oh je, wie soll das funktionieren? Muss man ja auch mal ehrlich sagen.
Oder 6 Wochen am Stück.
Ja, genau, ne? Aber wenn wir jetzt von vereinzelten Tagen und sowas reden und das ergänzt sich auf insgesamt 20 Tage, dann hätte ich zumindest die Fantasie, ja, es gibt, das ist ein Problem, das muss gelöst werden, aber das ist doch nicht unlösbar. Aber wo hast du denn diese Scharlatan hier Grafik her? Das ist doch irgendein Geschwurbel, dass du dir irgendwie da.
Nee, das ist der Deutsche Wetterdienst wieder.
Ach.
Und der Deutsche Wetterdienst hat sich angeschaut, wie ist das deutschlandweit? Also Wind mit Meer und Land und Wind mit Meer und Land und Sonne. Und wenn man jetzt aber europaweit, weil wir können ja die Daten von überall sehen, also Wetterdaten, es gibt fast keine, es gibt nichts, was besser ausgewertet ist als Wetterdaten gefühlt, ja. Vielleicht außer dein Facebook-Profil oder so, keine Ahnung.
Oh Gottes Willen.
Also, aber jetzt kommt's, weil du sagst ja, wir gucken uns den europäischen Verbund mal an und dann sinkt diese zweimal im Jahr von mehr als 48 Stunden, sinkt die Anzahl auf 0,2 pro, also 0,2 Mal pro Jahr. Das heißt, wir haben alle 5 Jahre mal so eine Dunkelflaute, wo wir sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein Problem. Und jetzt kommt's. Wir sind in Deutschland eins der technisch fortschrittlichsten Länder, auch wenn man es gar nicht glauben mag, wenn man öfter mal in der Deutschen Bahn sitzt oder sich große Bauprojekte wie in Stuttgart
anguckt.
Sprich's
nicht an.
Ne? Wir sind in Deutschland, wir haben Ingenieure, da träumen die meisten Länder von. Wir haben die beste Forschung, Spitzenforschung in Deutschland immer noch für verschiedenste Techniken, Technologien, also Batterien, für Netze, für, also wir haben ja Folgen mit dem Fraunhofer-Institut gemacht, wo sie netzdienliche oder inselnetzfähige Megawattspeicher getestet haben mit Leistungselektronen, mit Wechselrichtern. Das ist irre, was wir an Know-how in Deutschland haben. Und dann wollen die Leute einem erzählen, tatsächlich, dass wir 0,2 Mal, also alle 5 Jahre haben wir mal so eine Dunkelflaute, dass wir das nicht lösen können, aber, und jetzt kommt der Clou, wir es aber hinkriegen, in den nächsten 5 Jahren Kernfusion an den Start zu bringen, lieber Herr Merz. Ja, oder, ne, also das ist ja völlig surreal. Also das Problem der tatsächlichen Dunkelflaute ist natürlich da. Das kann man auch nicht schön oder wegreden. Aber es ist technisch, ingenieurstechnisch durchaus lösbar, zumindest wenn man sich mit den Forschern und Ingenieuren, die in diesen Bereichen arbeiten, unterhält. Da werden wir auch noch in der Zukunft einige Leute einladen zu. Netze stabil halten, wie man das hinbekommt. Die Intersolar ist ja jetzt gerade ein paar Wochen her. Da sind ja die Gewerbespeicher sind gigantisch groß geworden. Jetzt können die alle in der Insel laufen. Die Wechselrichter früher nur mit 5 oder 10 kW im Heimbereich. Mittlerweile können die mit 100 kW, 200 kW in der Insel laufen, Inselnetze aufbauen. Das ist irre. Also da selbst wenn so eine Dunkelflaute mal kommen würde, könnten sich teilweise die Häuser einfach auch über ein paar Tage alle selbst versorgen. Und das wird dann im Großen auch kommen und das tatsächlich dann mit genug Batterien und auch ein paar Gaskraftwerken, Residuallasten heißt das Ganze, dann auch diese Dunkelflauten beherrschbar werden. Und nichts anderes ist das ja eigentlich.
Leute, wenn ihr die alle kennenlernen wollt, also diese Menschen, die dahinter mitstecken, teilweise auch Wissenschaftler oder Persönlichkeiten, die sich damit viel auseinandersetzen, dann kann ich euch nur sagen, ihr müsst unseren Podcast weiterverfolgen und den unbedingt jetzt an der Stelle mal abonnieren, weil also das lohnt sich ja sowas von dermaßen. Und ich kann euch sagen, hier ist ja alles kostenlos. Ja, ihr müsst ja nicht mal was dafür bezahlen. Und ich muss noch eine Sache sagen, bei der Folie gerade eben, das finde ich einen richtig schönen, nochmal einen schönen Blick auf Europa, ja, wo man wieder sieht, was wir für wahnsinnige jetzt nochmal in diesem Aspekt konkret, was wir für wahnsinnige Vorteile haben, wenn wir als Europa ja sozusagen in den ganzen verschiedenen Ländern zusammenhalten, gemeinschaftlich gehen. Ja?
Genau.
Nochmal wieder ein weiteres von unzähligen Pro-Argumenten für Europa. Wir brauen unser eigenes Süppchen, dann müssen wir da mit diesen zwei Perioden leben bei den Dunkelflauten. Wir schließen uns in ein europäisches Netz mit anderen Ländern zusammen, weil natürlich ne, Nord-Süd, links-rechts, da geht es mal, da bläst mal der Wind mehr, da weniger, dann scheint da die Sonne mehr. Man kann sich ja sozusagen gegenseitig unterstützen und helfen. Und seht doch mal, was das für einen Rieseneffekt hat, wenn wir als Europäische Union, als europäische Gemeinschaft zusammenhalten, so profitieren wir alle davon. Das finde ich einfach genau. Wieder, muss man ja an der Stelle leider heutzutage auch mal wieder sagen,
also
um sich mal wieder
das,
für Europa einzusetzen.
Was viele auch nicht verstehen, ist, dass wir hier in Europa das Beste und Größte, also wir haben die größte Maschine der Welt im Grunde. Das ist das europäische Verbundnetz, das europäische Stromnetz. Ja, das ist eine Maschine, die immer laufen muss, die komplett vernetzt funktioniert mit allen Nachbarn. Und es ist natürlich so, dass in Europa immer irgendwo Wind weht oder halt auch die Sonne scheint. Natürlich nachts dann nicht, ne? Ist klar, das ist schon im Dunkeln, aber immer irgendwo Wind weht. Und das heißt, dass diese europäische Vernetzung, die muss teilweise deutlich noch ausgebaut werden. Das haben wir jetzt in Spanien auch gemerkt mit diesem Ausfall von Strom. Da können wir, glaube ich, noch eine ganz eigene Folge mal drüber machen. Mit dem Herrn Vetter, dass dort sozusagen die Vernetzung noch stärker werden muss, um sich gegenseitig auch mit Strom zu beliefern. Und China, das ist das Verrückte, die bauen gerade ein 800 kV-Hochleistungsstromnetz auf, wo sie bis nach Afrika damit ihren günstigen Strom schicken können und auch alle möglichen Regionen miteinander vernetzen können. Und wir brauchen das hier eigentlich auch in Europa. Wir brauchen ein großes Stromnetz, was massiv ausgebaut wird, auch mit großen Batteriespeichern und auch neuester Netztechnik, also besserer Netztechnik als das, was wir heute haben, damit wir über große Distanzen mit wenig Verlusten Strom schicken können. China baut das gerade. Wir haben eine 320 kV, ist das glaube ich bei uns in Europa. Aber wir bräuchten eigentlich nochmal die Next Step. Und es kann gut sein, dass wenn China das umsetzt, dass das der neue Standard wird in der Stromverteilung der Welt. Weil die Stromnetze nicht einfach so unabhängig voneinander gebaut werden. Also sobald sie irgendwie zusammenkommen, muss man sich auf einen gewissen Standard einigen. Und es kann gut sein, dass wenn so ein Standard kommt, und der kommt dann im Zweifel jetzt aus China, wie bei den Solarmodulen ja auch, dass dann diese Messtechnik oder Netztechnik dann auch überall bei uns hier greift. Aber es ist natürlich viel cooler, von Portugal und Spanien so ein Stück weit abhängig zu sein, ob die uns da ein bisschen Windstrom rüberschieben können oder Sonnenstrom, als von, ich sag mal, Russland oder anderen Ländern, Saudi-Arabien und Co. oder USA, die einfach sagen, oh nö, hab ich keinen Bock mehr drauf. Macht mal bitte euer Medienfreiheitsgesetz anders und schicken wir euch kein LNG-Gas mehr. Das ist natürlich viel cooler, wenn man davon unabhängig ist. Und das ist in Europa natürlich eine Gemeinschaftsaufgabe.
Und
da muss man natürlich dann auch für den Zusammenhalt. Ne?
Und da muss man dann auch zur Wahrheit dazu sagen, ja, es gibt da noch ganz viele Herausforderungen auf dem Weg, um das wirklich so zu machen. Aber es ist absolut sichtbar, wie diese Herausforderungen zu lösen sind. Und wenn wir diesen Weg gehen und diese Herausforderungen lösen, dann profitieren wir alle massiv. So, also kein unlösbares Problem, ganz im Gegenteil, Herausforderung, die es sich lohnt, mehr als alles andere, diese Challenge accepted, würde man vielleicht auch mal sagen, diese Herausforderung anzunehmen, sie zu lösen, weil es sichtbar ist. Es gibt die Lösungen, die implementieren, das wirklich konsequent umsetzen und dann kommen wir wirklich in einen Bereich, in dem wir alle massiv so profitieren können. Okay, machen wir mal weiter.
Genau, und wir hatten ja auch mit Claudia Kempfert eine tolle Folge, wo wir über die Wertschöpfung im Land gesprochen haben, was das eigentlich für ein wirtschaftlicher Boom ist. Ich kriege dann bei meinen Vorträgen immer zu hören, ja, aber dann hat der Staat ja gar keine Steuereinnahmen mehr, wenn er kein Benzin mehr verkauft oder so. Ne? Und du denkst so, ja, Leute, können wir gleich auch noch drüber sprechen, aber ganz
als
ehrlich,
Leute, Steuern
wir
auf Benzin gebe, also die Strom,
so,
was ich an Steuern auf den Strom bezahle, zieht es mir die Schuhe aus.
Das ist ja schon viel Geld. Ne? Also wenn wir jetzt alle anfangen, elektrisch zu fahren und so, und das ist schon viel Geld, was der Staat da an Einnahmen hat. Aber ich sag mal so, die Staatseinnahmen, die dem Staat entgegen wegen Steuerhinterziehung von 100 Milliarden im Jahr, Das ist relativ viel. Die staatlichen Ausgaben, die wir wegen Klimastrafen bekommen von den nächsten Jahren, sind auch nochmal 113 oder 130 Milliarden an Geldern. Und wir haben ja keine Vermögensteuer, die könnte man wieder reaktivieren. Wir haben keine Erbschaftssteuer. Also man kann andere Mittel und Wege finden, Geld zu bekommen für den Staat.
Ja, man muss doch aber auch das große Bild, das Big Picture sehen. Wenn wir diese erneuerbare Energiewirtschaft hier richtig aufbauen und die sich immer weiter erweitert, gibt es noch mehr Unternehmen, noch mehr Startups, noch mehr Wirtschaft und dann gibt es ganz viel neue Steuergelder. Ich habe immer so das Gefühl, wir leben manchmal so in dieser Welt, wir müssen nur das verwalten, was existiert. Ja, aber davon, von dieser Denke müssen wir mal ganz dringend wegkommen, ja? Dass wir immer nur so, das, was da ist, das muss möglichst lange gehalten werden. So verliert man immer. Man muss immer nach vorne denken und weitergehen und den nächsten Schritt gehen. Und dann, klar, wenn man immer so denkt, okay, ja, wenn das jetzt wegfällt, dann haben wir da keine Steuergelder mehr. Ja, aber es kommt ja ganz viel Neues hinzu. Und das bringt viel mehr Steuergelder als das Alte, das wegfällt.
Genau, und das muss man eigentlich verstehen. Wir haben mit der Energiewende eigentlich ein Modernisierungsprogramm. Man darf das gar nicht Energiewende nennen eigentlich. Eigentlich müsstest du es Modernisierungsprogramm.
Ich lese schon den nächsten Satz.
Genau. Du musst eigentlich das so sehen, und Tim Meyer hat das mal so gesagt, ne? Wir brauchen als Industrienation brauchen wir ein modernes Energiesystem. Und ein modernes Energiesystem braucht Netze, das braucht sozusagen Infrastruktur, auf der, wie du sagst, diese ganzen Dinge entstehen können, nämlich Innovation, Startups, neue Unternehmen, neue Geschäftsmodelle. Und das kriegst du natürlich mit einem alten, kaputten System, sage ich jetzt mal, nicht so gut hin. Das ist
nicht so gut hin.
Auch wenn du Autobahnen hast, die überall Schlaglöcher haben, kannst du da natürlich nicht so gut schnell drauf fahren und auch nicht so viele Autos oder LKWs drüber schicken, ne? Weil die Autobahnen irgendwann so kaputt sind. Ne? So. Und genau das ist bei diesem Netz oder Stromnetzen oder der Energiewende, der Stromversorgung oder Energieversorgung Europas das Problem. Und deswegen auch der nächste Satz so schön. Du darfst ihn gerne mal vorlesen, wenn du möchtest.
Es tut ein bisschen weh. Warte mal, ich versuche das jetzt hinzubekommen, ohne gleich irgendwie zusammenzubrechen. Deutschland wird durch saubere Energien deindustrialisiert.
Und da habe ich hier von Big Block 63 mal so eine Aussage hier von TikTok mitgebracht. Man muss Deutschland als Ganzes sehen, und ein Industrieland kann man nicht 100% mit erneuerbaren und dezentralen Kleinanlagen betreiben. Das ist unser Ruin. So.
Natürlich.
Das ist das Framing. Das ist das Framing, was bei Social Media da ist, dass das sozusagen das Ruin ist. Und erneuerbare Energien haben halt den großen Vorteil, dass sie dezentral aufgebaut werden können und dass sie unfassbar billig geworden sind. Ne? Also es gibt unfassbar viele Menschen, die sich Balkonkraftwerke bauen, die sich Solaranlagen bauen, die jetzt elektrisch fahren, mit Wärmepumpen anfangen. Und natürlich ist ein Industrieland, hat noch ein paar andere Ansprüche, außer die Heimbesitzer, sage ich mal. Und dann sagt man ja 100% erneuerbare Energien geht gar nicht. Das Ding ist ein Stück weit, wird das sehr lange dauern, bis bei 100% ist. Aber ich sag mal so, die ersten 80%, das wäre schon technisch jetzt nicht so groß das Problem. Die letzten 20 oder letzten 10%, das ist dann eigentlich die große Herausforderung, wo es dann um Wasserstoff geht, wo es um E-Fuels geht, wo es um Industrieprozesse geht, wo du auch Gas brauchst, weil du heiße Verbrennung machen musst und so. Aber eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, eine Industrialisierung oder ein Fortschritt, ein Wirtschaftswachstum kann eigentlich nur darauf basieren, wenn neue Dinge erfunden werden, wenn neue Dinge gemacht werden und nicht das Alte behalten wird. Und Tim Meyer hat dann eine ganz tolle Grafik gemacht in seinem Buch, auf seiner Internetseite Strom das Buch. Die Grafik ist leider nicht im Buch, glaube ich, oder weiß ich gar nicht. Strom das Buch, gibt es eine Grafik, die genau diese industrielle Revolution zeigt. Für die ganzen Menschen, die sagen, hey, wir müssen eigentlich weiter Kraftwerke machen und weiter Verbrenner fahren, also der hocheffiziente Verbrenner, oder ich will weiter noch mit der Ölheizung heizen. Wenn man sich die Entwicklung der Welt anguckt in den verschiedenen Bereichen, beim Licht, beim Kochen, bei der Stromversorgung, beim Fahren, also bei der Mobilität und auch beim Heizen, dann ist es eigentlich immer früher das Verbrennen gewesen. Also immer, beim Licht haben wir eine Kerze gehabt, die haben wir angezündet, 1% Wirkungsgrad. Dann kam die Glühbirne mit Strom mit 5% Wirkungsgrad. Dann kam die LED mit 35% Wirkungsgrad. Also die Glühbirne war schon ein Riesenfortschritt, weil von Verbrennen auf Strom, ne, 500% besser. Aber die LED mit 35% Wirkungsgrad ist ja nochmal ein viel, viel, vielfaches besser als die Kerze, jetzt als Beispiel. Ne?
Aber wir argumentieren gerade immer noch, dass wir jetzt normale Glühbirnen brauchen statt Kerzen. Auf dem Level sind ja, wir da gerade aktuell.
Oder
wir sind ja noch nicht mal auf dem Level Glühbirne zu LED. Wir diskutieren ja, ob Kerze oder Glühbirne.
Nee, wir diskutieren halt noch, ob die Gasheizung oder Ölheizung nicht doch besser ist für die Leute, weil sie eine Biotreppe einbauen wollen mit Biogas oder Bioöl,
die
was dann sozusagen da verheizt werden kann. Da ist die Absurdität eigentlich am allergrößten, weil die Heizenergie, sage ich mal, damals mit Holz, das war 20% Wirkungsgrad, dann mit der Gastherme, sagen wir mal, ganz positiv gerechnet, irgendwie 100%, ne, 1:1, ja, eine Kilowattstunde Gas rein, eine Kilowattstunde Wärme raus. Jetzt mit der Wärmepumpe kommt da was ja die Energie aus der Luft zieht. Also die Energie, die Kilowattstunden an Energie sind in der Luft enthalten und die Luft schenkt uns sozusagen ihre Energie und hat jetzt eine 300-400% Wirkungsgrad. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, dass man dann nicht sagt, hey, das ist total schlau.
Das klingt wie Hexerei.
Genau, das klingt wie Hexerei. Oder
ja, die Energie aus der Luft, Felix, natürlich.
Perpetuum mobile, ne? So, da hat irgendjemand ja mal wirklich das Perpetuum mobile erfunden. Da kommst du mehr raus, als du reinsteckst. Ne? Das ist natürlich Unsinn, weil die Luft kommt aus der Energie. Und beim Auto, ich meine, das muss ich dir ja nicht erklären, da haben wir es ähnlich. Also, und wir gehen auch immer gleich. Also, es geht immer von Verbrennen, Holz, auf ein bisschen besser Verbrennen, Gas oder Öl, und dann auf Strom. Und dann hast du die Wärmepumpe. Und das ist in allen Lebensbereichen, auch beim Fahren, oder auch bei der Dampfmaschine damals, ja, die Kraft verrichtet hat bei der Stromerzeugung, war die Dampfmaschine mit 20%, dann kamen die modernen Kraftwerke mit 50%. Aber der Carnot-Satz sagt uns ja, das Carnot-Gesetz sagt ja, ne, wenn du thermisch irgendwas verbrennst und damit irgendwie Dampf erzeugst, was eine Turbine antreibt, du kommst halt niemals in diese Wirkungsgradbereiche rein, wie als wenn du Strom nutzen würdest, weil thermische Kraftwerke einfach nicht so effizient laufen können. Das ist immer eine Abwärme da, die nicht genutzt werden kann, etc. Und bei der Stromerzeugung ist das ganz dramatisch, von der Dampfmaschine zum Kraftwerk und dann zu einem Windrad, wo bei dem Windrad dann oder bei der Solaranlage ja 90% des Stroms, was bei dir aus dem Modul kommt, kannst du selber bei dir in der Steckdose nutzen. Das ist ja irre. Also eine irre hohe Effizienz, wenn du das jetzt mit einem Kohlekraftwerk von, weiß ich nicht, 40% vergleichst, ne? Und beim Auto ist ja ähnlich, 10% bei den ersten Ottomotoren, dann 25, jetzt 75, 85%. Und beim Kochen ja auch, ne? Also Kochen haben wir uns früher, haben wir es mit Holz gemacht, mit 10%, dann hast du es mit Gas gemacht, da ging es ein bisschen besser wieder, das Verbrennen. Und dann kam der Elektroherd, ne? Mhm. So, und was hat der Tim Mayer letztens gesagt? Habe ich mir von ihm geklaut, den Gag. Als die ersten elektrischen Herde auf den Markt kamen, weißt du, was die Leute da gesagt haben?
Nee.
Das Essen schmeckt elektrisch.
Nein.
Doch.
Oh, und ja, heute essen wir fast ausschließlich ekelhaftes, elektrisch schmeckendes Essen.
Eben. Also das muss man sich mal vorstellen. Das haben wir aber alle vergessen oder verdrängt. Ja. Und so eine nette Anekdote ist da draus geworden, wo wir heute drüber lachen. Das Essen schmeckt elektrisch, aber wir gehen ja nachher noch drauf ein. Da kommen ja noch Sachen, das vom E-Auto ist eine Mikrowelle, das E-Auto macht Haarausfall, Wärmepumpen verbrauchen die Luft oder machen die Luft dreckig oder
Felix,
oder
fährst
was.
Du etwa ein E-Auto? Ich sehe da wenig
genau,
Haare auf deinem Kopf.
Deswegen habe ich gar keine Haare mehr, ist ja klar.
Aber Moment, wie sag ich denn welche? Ist ein Toupet,
das fing,
natürlich.
Genau, das fing ja schon an, so bei 100.000. Ich bin ja 250.000 elektrisch gefahren, würde ich jetzt mal schätzen. Das fing so, das war halt, ich hatte vorher schon keine Haare. Aber
nein,
die wären mir
doch
bestimmt ausgefallen, wenn so. Aber liebe Leute, also schreibt es uns jetzt mal gerne in die Kommentare. Wir haben damals gehört, dass Automobil, als die Kutsche abgelöst wurde, die fehlt ja hier auf der Grafik, das Automobil war gefährlich, das kann brennen und es stinkt. Ist nicht sauber, ist gefährlich. Ne? Also das ist sozusagen die gleiche Argumentation, die wir heute über batteriebetriebene Autos hören. Und der gleiche Schwachsinn, sage ich mal, der damals über die Automobile verbreitet wurde, von wegen, dass das krank macht, weil das so ruttelig ist und weil das so laut ist, dass dieser Lärm so laut ist, dass ein Pferd viel besser ist, ja, weil es so leise ist Und so diese ganzen Sachen waren damals schon völliger Schwachsinn. Und heute hören wir den gleichen Bullshit, sage ich jetzt einfach mal ganz deutlich, über die neuen Technologien. Und das Verrückte ist, das funktioniert auch noch. Also wir sind keine aufgeklärtere Gesellschaft geworden, nur weil wir jetzt hier 150 Jahre Evolution hinter uns gebracht haben mit neuen Medien und so. Im Gegenteil hat man das Gefühl, es ist umso einfacher geworden, Schwachsinn in die Welt zu posaunen, wie zum Beispiel Infraschall das Herz beschädigen würde bei Windrädern oder was, ja, obwohl Infraschall irgendwie nur eine Druckveränderung der Luft ist. Das heißt, jede Autofahrt im Auto in den Urlaub hat ein 10.000-faches an Belastung von Infraschall, als wenn du 200 Meter von einem Windrad entfernt wohnen würdest, ja, wo keiner wohnt, weil das ist ja mindestens, glaube ich, 500 oder 1 Kilometer weit weg sein muss.
Ja, aber lustig finde ich ja auch, dass, sage ich mal, Menschen, die das so kritisieren, dann aber selber ja, glaube ich, schon einen Elektroherd benutzen und auch durchaus mal die ein oder andere Glühbirne, wenn nicht sogar eine LED zu Hause hat und solche Geschichten, ja, also das ist ja das Interessante. Das heißt, also bei manchen technischen Entwicklungen scheint es ja irgendwie okay zu sein. Jetzt schmeckt das Essen wohl doch nicht ganz so elektrisch, vielleicht ist es ja doch ganz okay. Aber bei anderen Sachen dann wieder nicht. Also merkt man ja auch, dass
das
es
ist
also
verrückt.
Also auch dieser entweder konsequent alles. Ne? Ja? Also, ja, genau, dass man nicht selber irgendwie mal merkt, so, hey, Moment mal, in dem Bereich mache ich das so, in dem anderen Bereich finde ich es nicht so gut, aber warte mal, wenn das Handy voll mit Strom läuft, dann könnte ja das Auto mit Strom ja vielleicht auch funktionieren. Nein, naja, da ist
genau,
das natürlich wieder, da geht das dann gar nicht. Also das finde
ich auch
irgendwie faszinierend.
Das ist total verrückt, auch auf Mikrowellen zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja keine wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass das Essen aus einer Mikrowelle irgendwie schlechter ist, als wenn du es in einem Ofen warm machst. Ne? Gibt es nicht. Aber es gibt trotzdem Leute, und selbst in meinem Bekanntenkreis, die haben Solaranlage, die haben Wärmepumpe, die haben E-Auto, die haben alles. Aber eine Mikrowelle haben sie nicht.
Das ist dann,
weil sie sagen, genau, das ist irgendwie, das finde ich, weißt du, also, und das ist total verrückt, verrückt, und das wäre eigentlich mal, also müssten wir vielleicht auch nochmal den Christian Stöcker einladen oder auch vielleicht mal nochmal einen Psychologen hier oder Psychologin, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr jemanden kennt, weil ich finde, das ist eigentlich auch ein unfassbar spannendes Thema, dass der Mensch eigentlich nicht in der Lage ist, zum einen Sachen so richtig einzuordnen. Also er kann auch exponentielle Funktionen nicht verstehen. Also dass Sachen durch die Decke gehen, innerhalb ganz kurzer Zeit passieren Dinge oder Veränderungen, die wir so vorher niemals gedacht hätten, dass das passiert. Also zum Beispiel beim Automobil, ne, da hast du 1900 am Times Square hattest du, in Times Square in New York hattest du 500 Pferdekutschen und ein Automobil, 1900. Mhm. Ja, und 13 Jahre später, da könnte man vielleicht auch mal dieses Foto nochmal zeigen, hast du sozusagen 500 Automobile und nur noch eine Pferdekutsche. Und das sind gerade mal 13 Jahre. Und das kann sich der Mensch immer nicht vorstellen, wie er es auch beim Elektroauto nicht vorstellen kann. Und der Mensch kann auch sich nicht vorstellen, dass die Dinge so schnell verändern. Plötzlich haben alle ein Smartphone in der Hand und plötzlich haben auch alle einen Flachbildschirm oder einen Laptop und keinen Rechner mehr zu Hause rumstehen. Ne? Und es ist eigentlich verrückt, dass man sozusagen aus psychologischer Sicht das nicht für sich selber aber adaptiert. Es gibt so ganz wenige so First Mover, die das dann irgendwie so verstanden haben, ne? Oder die auch sich mit anderen Dingen beschäftigen oder anderen Leuten beschäftigen, die ihnen Sachen erzählen und die sagen, ah, okay, cool, das ist wahr, das ist richtig, das nehme ich an, auch für mich und für das persönliche Leben. Das heißt, ich bin Neuen gegenüber nicht so verschlossen, vielleicht, weiß ich nicht, ob man das so sieht, oder diese Angst vor neuen Dingen, also der Mensch ist ja darauf gepolt über hunderttausende Jahre, dass er sozusagen erstmal skeptisch allem Neuen gegenüber ist, weil das, was er kennt, ist ja das, was ihm Sicherheit gibt. Und wenn jetzt etwas Neues kommt, was er nicht kennt, dann ist das für ihn erstmal eine Bedrohung, obwohl man, ne, also das ist jetzt meine Handtaschenpsychologie hier, aber das ist erstmal für ihn eine Bedrohung. Also früher war, also ne, wo wir noch Sammler und Jäger waren, da war es für uns wichtig zu wissen, worauf lasse ich mich ein, ne? und bloß nichts verändern. Und ich muss meinen Rhythmus haben und meine Gewohnheiten haben, damit ich auch meine Familie oder ne, meine Kinder durchbringen kann.
Ja.
Und die Lebenserwartung war irgendwie, weiß ich nicht, bei keinen 30 Jahren oder was. Ne? Also die Leute waren schon krepiert wegen irgendwelchen Sachen, weil sie einen Infekt hatten oder. Und diese Sicherheitsbedürfnis und dieses nicht neuen, so aufgeschlossen gegenüber sein. Das hat der, wenn ich irgendwo einem Säbelzahntiger neugierig gegenüberstand und wollte mal dann streicheln, dann war ich halt tot. So, ne?
Ja,
das richtig. Heißt, die Evolution hat dafür gesorgt, dass wir eigentlich neuen gegenüber eher extrem skeptisch sind. Und das
ja
fällt
auch
uns
nicht
gerade
so
auch total
genau.
auf die Füße.
Was aber auch gar nicht so schlecht ist, finde ich, und das, da kann ich auch jeden verstehen, wenn er das auch so für sich sagt, also ist ja völlig verständlich, er sagt, hey, das ist was Neues, da bin ich erstmal vorsichtig. Und dann kommt nämlich der Punkt, das musst du halt mir auch mal anständig erklären. Ja? Und dann ist es ja genau wichtig, dann kommen eben Wissenschaftler und Menschen, die sagen, okay, dann erkläre ich es dir. Und dann, wie gesagt, dann kann man sagen, okay, das habe ich jetzt so grob mal verstanden, das leuchtet mir ein, das klingt gut, ja. Jetzt ist aber das Problem, dann kommt der eine und sagt, ja, guck mal, aus den wissenschaftlichen Gründen ist das jetzt total gut. Dann kommt aber ein anderer plötzlich, so das Teufelchen, und sagt, ne, da rede ich von Koch, Media und diesen ganzen Leuten, die das aus Lobbyismusgründen beeinflussen, sagen, ja, nee, aber aus den und den, was auch immer erfundenen Gründen geht es nicht. Und dann reicht es ja, wenn du nur die Verunsicherung im Kopf setzt, sodass
genau.
ich mir nachher sage, so, ja, aber ja. da scheinen sich die ja nicht ganz einig zu sein, also
ja, genau.
bleibe ich weiter skeptisch. Also da kann ich ehrlich gesagt jeden verstehen. Deswegen nervt mich das auch. Ich würde gar niemanden da draußen irgendwie unterstellen, dass er irgendwie doof ist oder sich nicht richtig verhält. Ich finde
genau,
eher,
die
dass das Ganze...
ist auch immer dieselbe.
Genau, dass die Umgebung sozusagen so fies ist. Und deswegen
ja.
muss man sich, deswegen braucht man auch so, deswegen machen wir auch so eine Aufklärung, man muss einfach wissen, und das ist natürlich tricky, dass es da diese Pseudowissenschaft gibt, die einem vermeintlich jetzt das erklären will, wieso jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal das Beispiel Klima, Mikrowelle total böse ist. Ja, und dann gibt es halt ein paar, die erzählen es gut, dann gibt es aber auch ein paar wenige, die sagen, es ist aus den und den Gründen wissenschaftlich nicht gut. Und schon ist ja wieder Zweifel da und schon kommt wieder diese natürliche Skepsis von wegen, ja, ich bin ja noch nicht so ganz sicher. Also bei mir ist das
genau,
dann immer
genau.
so, ich meine, in meiner Familie zum Beispiel, ja, und dann, ich bin ja so ein Early Adopter, ja, ich fahre da total rein, da kommt eine neue wissenschaftliche Geschichte und so weiter, gucke ich mir das an, zack, und dann gehe ich da sofort rein und wundere mich, wieso alle anderen nicht reingehen. Da habe ich immer meine Familie um die Ecke, die sagen dann, Robin, was hast du jetzt hier wieder für einen modernen Kram ausgepackt? Und die wollen das dann aber erklärt haben. Und dann erkläre ich das denen, muss ich mir richtig Mühe geben, muss dann Quellen raussuchen, muss Dinge raussuchen, so. Und dann sagen die irgendwann so, hey, ja, okay, das leuchtet ein. Ja, das klingt gut. So. Also insofern, aber wenn ja natürlich da jetzt ständig ein böser Robin daneben stehen würde oder mein böser Bruder, zum Beispiel jetzt, ja, der Erfundene, und der erzählt die ganze Zeit meiner Familie, nee, aber pass mal auf, aus wissenschaftlichen Gründen ist aber alles ganz anders, dann wären die da wahrscheinlich auch skeptisch. Dann würden die jetzt nicht alle Elektroauto fahren, etc.
Genau, und das ist auch die Strategie. Ne? Also das ist bei der Zigarettenindustrie
funktioniert leider
so
viel
gewesen.
Zu gut.
Das
die
ist genau, und das ist bei der Zuckerindustrie, bei der Zigarettenindustrie, das war immer nicht die Taktik, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen, sondern Zweifel zu sehen.
Reicht
damit
schon.
Sie bei dem bleiben, was
genau,
sozusagen sie
schon.
Kennen. Genau. Und jetzt haben wir schon fast eine Stunde oder glaube eine Stunde
ja,
geredet.
Ja, ich finde auch, wir müssen jetzt
noch
hier
so
mal so
viele,
langsam.
Wir haben noch so viele Sachen. Also wir müssen, glaube ich, eine zweite Folge machen, Robin.
Gefällt euch das eigentlich überhaupt, was wir hier machen? So mit
genau,
so
schreibt
Bullshit-Bingo.
Uns das gerne mal in die Kommentare, dieses Bullshit-Bingo.
Kann auch sein, dass jeder sagt, nee, interessiert uns überhaupt gar nicht. Aber ich habe so das Gefühl, ich finde es, also ich persönlich finde es cool. Ich hätte Bock auf mehr. Und ich sehe, du hast da noch ganz viele Folien und tolle Sachen. Also ich würde gerne
ich
mehr hören.
Noch so krasse. Ich mache so krasse Aussagen.
Oh nein.
Ja, ja. Also Frau Reiche hat ja auch Sachen zum Besten gegeben, wo du einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kannst. Sie sagt ja, für 3 Milliarden Euro wird Strom weggeschmissen und so. Und dann guckst du hin und sagst, naja, das wird abgeschaltet, aber es kostet nur ein paar hundert Millionen für die Solar- und Windkraftanlagen. Die dicke Kohle, sag ich mal, die geht halt an die Kraftwerksbetreiber, die Gaskraftwerke anstellen im Süden von Deutschland. Und wo du dich so fragst, sag mal, Frau Reiche, hat Ihnen das nicht jemand, bevor Sie vor die Kamera gegangen sind, hat Ihnen das nicht jemand irgendwie vorher mal erklärt? Oder wo sie gesagt hat, wir haben Planungssicherheit geschaffen mit dem neuen Heizungsgesetz, wo wir hier die Wärmepumpe gerade sehen. Und in dem Gesetz steht, ich sage jetzt mal O-Ton, wortwörtlich kann ich es nicht wiedergeben, aber da steht drin, mit diesem Gesetz ist nicht erklärbar oder es ist nicht zu prognostizieren, wie sich die Preise für die sogenannten Biotreppe zum Beispiel entwickeln wird. Das heißt, wir können nicht sagen, wie teuer die Kosten für die Verbraucher und die Bürger in Deutschland werden. So, da steht so ein Satz in dem Gesetz drin. Und sie stellt sich vor die Kamera und sagt, ja, also wir haben Planungssicherheit geschaffen und Investitionssicherheit für alle Bürger. Und in dem Gesetz steht drin, keine Planungssicherheit.
Gar nichts ist sicher.
Keine Investitionssicherheit. Also es ist wirklich Trumpismus pur. Da habe ich auch noch so ein paar Dinger mitgebracht am Ende, wo du so denkst, das kann doch nicht sein. Und wir haben so eine Politik, ist doch verrückt. Also wer da alles dagegen spielt, ist nicht nur Social Media, ist nicht nur ein Charles Koch, sondern unsere eigenen Politiker sind wohl offensichtlich auch jenseits von Gut und Böse, wenn es um Fakten geht. Und sie haben wohl anscheinend auch noch nicht mal ausgerechnet, wie teuer das dann irgendwann am Ende werden wird, wenn man noch weiter Öl- und Gasheizung einbaut. Also da haben sie weder, also sogar von der EU-Kommission kritisiert, wie man so ein Gesetz schreiben kann, was so hinten und vorne schlecht gemacht und auch noch schlecht umgesetzt ist und auch noch überhaupt die Grundpfeiler für die Gesetzgebung falsch sind. Also die Basis allen Gesetzgebung ist ja meistens wissenschaftliche Fakten und Expertenwissen. Und das fehlt. Das fehlt einfach bei solchen Sachen. Und da denkst du wirklich, das ist doch verrückt, Leute. Da müssen wir doch weitermachen, oder nicht? Schreibt es mal bitte in die Kommentare.
Unbedingt weiter. Und da kann uns auch keiner aufhalten. Und man muss es einfach an der Stelle auch mal sagen. Und ich nenne jetzt keinen Sponsor, aber natürlich auch durch unsere Partner und Sponsoren, die uns hier unterstützen, können wir diese Arbeit so machen. Egal wer das ist, vielen Dank dafür. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, ihr, die ihr uns hier fleißig kommentiert, vor allem jeder Daumen hoch, wenn ihr jetzt einfach mal einen Daumen hoch drückt, der hilft einfach, im Algorithmus diese Themen reinzuspielen. Also wenn ihr jetzt sagt, so hey, das finden wir toll, möchten eure Arbeit unterstützen, dann das Beste, was ihr tun könnt, natürlich sowieso das Abo dalassen und dann einfach auf jede Folge und jede Inhalte, die ihr von uns seht, gebt einen Daumen hoch rauf oder teilt das mal irgendwie vielleicht in euren WhatsApp-Gruppen oder Telegram oder wo auch immer ihr da unterwegs seid, gerne auch per E-Mail. Damit könnt ihr unsere Arbeit, die wir hier machen, auch massiv mit unterstützen. Und das machen auch wirklich sehr, sehr viele von euch. Und da sind wir regelmäßig, sitzen Felix und ich hier auch vor den Statistiken und dann haben wir so ein YouTube-Studio, da sehen wir das alles und denken dann so, wow, wie super. Also uns freut es wirklich, uns bedeutet das sehr, sehr viel. Und so können wir praktisch wirklich diese Community, diese Gemeinschaft voranbringen. Ich kann auch sagen, nicht wundern, jetzt ist ja gerade so ein bisschen Sommerzeit. Juli ist gerade Felix viel unterwegs im Urlaub. Im August bin ich dann im Urlaub unterwegs. Das ist halt so ein bisschen, das fällt jetzt nicht perfekt zusammen, so ist das manchmal im Leben, ist aber auch okay. Wir laden unsere Akkus, unsere Batterien und unsere Gedanken dann auch nochmal auf und sind dann spätestens ab September auch wieder regelmäßig für euch da. Ansonsten gibt es halt mal die ein oder andere Woche keine Folge. Aber ich kann auch sagen, und ich möchte natürlich noch nicht zu viel vorwegnehmen, wir arbeiten auch gerade im Hintergrund an einer Sache, die wir hoffentlich im September dann verkünden können, die ja auch für uns ein nächster großer Schritt ist. Also wir wollen hier auch bei Alles wird Strom weitermachen. Wir stehen hier nicht still und wir wollen auch das Format weiterentwickeln. Und wer weiß, sag mal so, vielleicht gibt es ja, drückt uns mal die Daumen und so, wir arbeiten fleißig hinter den Kulissen daran, vielleicht bald eine Möglichkeit, uns in echt zu sehen oder in Podcast vielleicht irgendwo nicht nur hier virtuell wahrzunehmen, sondern vielleicht als Publikum mit drin zu sitzen oder sowas, ja, und dabei zuzusehen, wie da sowas entsteht. Aber ich nehme noch nicht zu viel vorweg, aber wir arbeiten daran und vielleicht bleibt mal bitte dran. Ab September gibt es da hoffentlich gute Neuigkeiten, gute News. Also ihr seht hier, wir arbeiten auch an weiteren Geschichten, wie wir das alles voranbringen können. Und ja, vielen Dank dafür. Danke dir, Felix. Und ich wünsche dir jetzt weiter. Ich weiß, dein Urlaub praktisch kurz unterbrochen für diese Folge und gehst jetzt wieder weiter in den Urlaub. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und auch dir alles Gute. Erhol dich gut, lieber Felix.
Und an alle, die uns auch so diese tollen Gäste vorgeschlagen haben, Herbert Dies und Co. Also ich finde es auch total cool, dass ihr uns diese ganzen Vorschläge macht und tatsächlich haben wir die, also bis jetzt habe ich die tatsächlich auch alle schon mal angefragt, nur leider noch nichts gehört. Also ich habe Herbert Dies haben wir, die Neubauer haben wir angefragt, die Maja Göppel haben wir angefragt. Also wir haben schon viele angefragt, aber es haben noch nicht alle zugesagt.
Wir sind da dran.
Könnt ihr denen gerne auch mal eine E-Mail schreiben.
Ja, ihr könnt auch auf deren Social-Media-Kanäle gehen.
Wenn die dazu uns kommen.
Genau, geht mal auf deren Social Media und schreibt mal in die Kommentare, hey, wäre doch mal cool, wenn ihr beim Alles wird Strom Podcast, wir haben euch übrigens angefragt, auch mal Gast wärt und dann sind die natürlich hier herzlich eingeladen, also da gibt es keine Hürden, ja, die sollen alle kommen. Vielleicht könnt ihr da auch mal ein bisschen Druck machen und dann lesen die das plötzlich und denken so, ach, wie, Alles wird Strom, ja, da muss ich dabei sein.
Genau, also wir wurden auch auf den Messen jetzt angesprochen, dass wir, und auch hier in meinem Freundeskreis kamen Leute bei einer Feier auf mich zu und meinen, hey, ich habe deinen Podcast, ich bin über euren Podcast gestolpert, das war ja total cool. Da kamen die über den Podcast und die kannten meine ganzen anderen Sachen gar nicht. Also der Podcast ist hier wirklich total genial und es macht mir riesen Spaß. Also danke an euch alle, dass ihr uns hier so unterstützt und mitmacht und diese Sachen weitertragt, weil ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir verabschieden uns gerade von der Wissenschaft und dem den Fakten dieser Welt und versuchen hier irgendwie
nee, da setzen wir ein klares Zeichen dagegen.
Und da müssen wir wirklich alle Gas geben, glaube ich. Alle, die noch Bock haben,
Strom,
ein bisschen
Strom,
Energie,
bitte. Strom.
Strom haben und ja, in diesem
Strom
Sinne
geben.
Macht weiter so. Wir danken euch für alles und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir dann nochmal eine zweite Folge mit Bullshit Bingo Energiewende machen. Na, ihr Lieben.
Super.
Bis dahin.
Verbrennen ist vorbei und die Folge heute auch. Bis bald. Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.